Einen schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Wiese von Ofen. Das, was Sie zuletzt gesagt haben, könnte hier im Auditorium als Drohung verstanden wissen. Deswegen keine Sorge. Man ist leider nicht mehr in der guten Situation, dass man Minister ist, dass man dann andere Termine haben darf. Das hätte noch einen anderen Ausweg ermöglicht. Ich bin Ihnen, wie gesagt, sehr herzlich dankbar und bin auch deswegen gekommen, um diesen Agenda-Prozess, der in Essen noch läuft, dadurch in besonderer Weise zu unterstreichen und zu ehren. Der Agenda-Prozess, man muss das ja immer wieder zusagen, geht ja auf 1992 zurück. Und wir sind jetzt im Jahre 2012, also mit den Grundrechenarten und die Ausbildungsfragen sind schon hinreichend angesprochen worden, komme ich dann darauf, dass wir jetzt 20 Jahre danach sind. Und wir waren ja jetzt in Rio plus 20. Und wenn man sich dann fragt, ist der da untergegangen, dieser Prozess, oder ist der verstärkt worden, ist der verändert worden, da kann ich Ihnen eigentlich sagen, er spielte eigentlich am Zentrum der Veranstaltung keine Rolle. Und es war ja fast eine negative Korrelation zwischen den drei Gruppen, die Sie hier genannt haben, zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Je näher sie am Zentrum der Veranstaltung war, umso weniger wurde konstruktiv und produktiv was gemacht. Und die Reihe, die Entfernung zum Veranstaltung war, Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, die waren diesmal noch weiter vom Zentrum entfernt, als sie es 1992 schon waren. Also, man muss sich ja fragen, was passiert denn da? Was ist denn da eigentlich geschehen, dass wir auf einmal solche Einbindungen von Nachhaltigkeitsüberlegungen für die Zukunft in kommunale Strukturen nicht mehr so zentral herausgearbeitet haben, wie es selbst 1992 noch möglich war? Eigentlich hätte man das Umgekehrte erwartet. Es ist offenbar nicht so gegangen und genauso wenig ist das bei der Zivilgesellschaft so gelaufen. Es wäre jetzt ganz interessant, dann zu sagen, hat sich dann weiteres verändert? Ja, es hat sich natürlich vieles weitere verändert. Ich erinnere mich daran, das ist eben die Krux, wenn Sie einen alten Mann einladen, dass er sich erst mal erinnert, dass man 1992 ja Leiter der deutschen Delegation war. Und wir haben intensiv damals dafür gestritten und sogar erfolgreich, dass wir gesagt haben, dass wir eine nachhaltige Entwicklung brauchen, Sustainable Development. Die Alternative war Sustained Economic Growth. Das waren die beiden Bereiche, über die es zu diskutieren galt. Und wie gesagt, ab Rio hat Sustainable Development, hat nachhaltige Entwicklung einen Siegeszug zumindest verbal angetreten und auch auf vielen, vielen Menschen sehr viel Eindruck gemacht und sie zum Handeln gebracht. Lesen Sie das Enddokument von Rio 20 durch, mit der schönen Überschrift The World We Want. Wenn Sie das durchlesen, werden Sie sehen, dass der Begriff Sustained Economic Growth erfreulich für einige massive neue Urstände feiert. Es ist genau wieder eine Veränderung geworden, was ja gar nicht überraschend ist. Meine Damen und Herren, Sie müssen sich das immer wieder vergegenwärtigen. Wir haben ein kleines Problem, dass wir die globalen Probleme eigentlich nur als die letztlich deutlich vergrößerten Probleme sind, die wir bei uns auch haben. Dass die Struktur eigentlich die gleiche ist. Und das ist natürlich nicht der Fall. Ich werde nicht müde darauf hinzuweisen, als wir 1992 das vorbereiteten, ist man jung, dynamisch, wie man damals war, und unerfahren durch die Welt gereist und hat versucht, andere Umweltminister, Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und vieles mehr, dafür zu gewinnen, dort ein vernünftiges Ergebnis zu bekommen. Und wenn du im Norden dieser Welt warst, also in dem sogenannten entwickelten Bereich, war das immer die United Nations Conference on Environment and Development. Gingst du in den Süden dieser Welt, war es immer die United Nations Conference on Development and Environment. Und das ist heute noch so. Und das wird eher noch deutlicher, denn zwischenzeitlich, meine Damen und Herren, müssen wir uns darauf einstellen, dass die europäische Bevölkerung nur noch 5% Anteil an der Weltbevölkerung hat. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jeder 20. Im Jahre 1900 waren das noch 22%. Im Jahre 2000 waren es fast noch 10, im Jahre 2050, wie gesagt, sind es fast knapp 5%. Ich sage das, damit wir uns einordnen in das, was hier passiert. Also, da gibt es offenbar massive, deutliche Veränderungen. Und wenn ich das sage, ist die Antwort auf das Thema ja eigentlich schon mitgegeben. Eine Region ist dann erfolgreich, wenn sie es schafft, nicht Zukunft nur abzuwarten, sondern sie versucht zu gestalten. Und wenn du sie gestalten willst, dann musst du dir schon mal die Rahmenbedingungen ansehen, nicht der Meinung sein, dass das, was bei dir ist, das ist, was alle Welt auch so mitträgt. Mit Blick auf die Klimasituation, nur um das als Fußnote dazu gesagt zu haben, meine Damen und Herren, wir werden noch ganz, ganz viele Klimakonferenzen machen. Ich habe mir abgewöhnt, hinzugehen, weil ich ein bisschen auch gelernt habe, dass wiederum eine negative Korrelation besteht zwischen der Zahl der Teilnehmer einer Konferenz und den Ergebnissen dieser Konferenz. Aber das nur am Rande dazu gesagt. Aber wir können dort keine Erwartung auf Erfolg haben, wenn es uns nicht gelingt, solche Technologien dort mit anzubieten, die einen wirtschaftlichen Entwicklungsprozess möglich machen, ohne dass die ökologischen Rahmenbedingungen verletzt werden. Solange es uns nicht gelingt, eine Energie mitzuliefern, die im wettbewerblichen Verhältnis die jetzt genutzten mindestens erreicht, wenn nicht unterbietet, wird kein Entwicklungsland jemals einen Vertrag über Klimawandel unterschreiben. Denn das D ist Ihnen näher als das E. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich heute Morgen hier bin und ich vergleiche mal so eine Veranstaltung, die ich in Afrika mache, dann ist die soziale und die Einkommenssituation deutlich unterschiedlich. Das ist nicht Publikumsbeschimpfung, sondern es ist nur Kennzeichnung der Situation. Denn die 5%, die wir haben, sind ja auch die 5%, die in ganz besonderer Weise Anspruch an die Ressourcen dieser Welt wiederum stellen. Also, wenn ich eine Rahmenbedingung, kann ich nicht weiter ausführen, sage, muss ich mich da rein wohl einbinden. Erster Punkt, der mir, wie ich meine, sehr bedeutsam ist. Ein zweiter, der vielleicht sogar dem einen oder anderen noch bedeutsamer erscheinen mag. Sehen Sie, das Fantastische für planerische Überlegungen ist ja immer, dass du Zukunft in den Blick nimmst. Nebenbei, das ist ja wohl auch die kennzeichnende Merkmal von Nachhaltigkeit. Im nächsten Jahr werden wir 300 Jahre Karl von Carlowitz zu begehen haben. Ein Berghauptmann nicht aus dem Ruhrgebiet ist ja eigentlich eine Sauerei, aber der war nun mal in Sachsen. Und bei den Sachsen war damals im Erzgebirge richtig Reichtum zu holen. Schon bevor Kohle Reichtum vermittelte, waren das andere Dinge. Und der ist schlicht und einfach auf die Idee gekommen, hat gesagt, verdammt nochmal, zum Abstützen unserer Bergwerke brauchen wir permanent Baumstämme und die gehen langsam zu Ende. Musste was einfallen lassen. Und dann hat er den eigentlich naheliegenden Konsequenz daraus gefunden, da darf es nur so viel ernten, wie wieder nachwächst. Der polnische Aphoristiker Stanislaw Lecz hat mal den schönen Satz gesagt, vieles hätte ich verstanden, wenn man es mir nicht erklärt hätte. Das erklärt sich eigentlich ohne, das versteht man eigentlich ohne, dass man das erklärt. Nur es muss mal fixiert werden. Das, was er damit sagt, ist, verlängere dein Denken über Zukunft, damit du nicht das Kurzfristige subventionierst durch die Chancen der Zukunft. Das ist schon wieder viel, viel komplexer dargestellt. Das kann man hier noch. Gehen Sie mal jetzt auf den Markt, im Wochenmarkt in Essen, da reden Sie so nicht. Aber genau das sind die Menschen, die wir hier erreichen müssen. Also frage ich mich, leben wir eigentlich in einer Zeit, die daraufhin ausgerichtet ist, wieder die längere Dimension in den Blick zu nehmen? Und ich komme zum Ergebnis, genau das Gegenteil ist der Fall. Wir leben in einer Zeit, in der es ein Diktat der Kurzfristigkeit gibt. Das hat der gegenwärtige Ministerpräsident von Italien auch so gesagt. Wir müssen das Diktat der Kurzfristigkeit überwinden. Alle Krisen, denen wir uns gegenüber sehen, sind Offenbarungseide der Kurzfristigkeit. Und die Konsequenz von Kurzfristigkeit ist immer die Alternativlosigkeit. Als Ökonom habe ich das mal gelernt, zweites Semester, Volkswirtschaft, Münster. Habe ich das mal gelernt, dass kurzfristig alle Kosten fixe Kosten sind und mittel- und langfristig alle Kosten flexible Kosten sind. Als man dann hinterher selbst Hochschullehrer in Hannover war, auf Wiese von Ofen, gute Zeiten, hat man gesagt, den Studenten, zeige mir deine Regionalstruktur und ich sage dir, wie teuer das Benzin früher bei dir gewesen ist. Dass die Preise von gestern die Strukturen von heute bestimmen, ist wiederum so eine Stanislav-Letsch-Erkenntnis. Und das können wir dann nicht verwundern, dass sie kurzfristig, weil sie auf den dann herrschenden Preisen und Technologien beruhen, fix sind. Das führt mich in die erste Konsequenzfrage dabei. Wie weit ist denn eine Region wie dieses Ruhrgebiet noch in einem hohen Maße fahrtabhängig? Und wie weit sind wir denn in der Frage, dass wir die Veränderung, die ich gerade mit zwei Beispielen nur genannt habe, aufgreifen müssen, um diese Fahrtabhängigkeit noch zu überdenken? Wir sind hier, es ist ja aus berufenem Mund kompetent dargestellt worden, wie bedeutsam die Zeche Zollverein ist. Sie ist ein Stück Erinnerung. Bloch hat mal gesagt, nur die Erinnerung ist fruchtbar, die daran erinnert, was noch zu tun ist. Das ist die Konsequenz von Erinnerung, sonst wirst du nostalgisch. Und der schlechteste Ratgeber für Zukunftsgestaltung ist Nostalgie. Ich habe mal lange Zeit im Saarland gelebt, komme selbst aus einem Bergmannshaushalt. Und wir haben immer noch, ohne dass wir damit die Zukunft vergessen haben, das Steigerlied gesungen in mehreren Strophen, immer weiter regional differenziert. Das heißt, ich muss mir schon die Frage wieder stellen, wie weit ist es mit der Veränderung in der Fahrtabhängigkeit, im Mindset? Wie kriegen wir denn so etwas hin, dass Änderung wirklich in Köpfen und im Bewusstsein anfängt, ist ja wahr. Wenn du da nicht anfängst, wird es ganz extrem schwer. In einer Zeit, wo die Kurzfristigkeit regiert. Eigentlich ist ja die Antwort auf Kurzfristigkeit Flexibilität. Großstrukturen kennzeichnen sich eigentlich dadurch, dass ihre Flexibilität begrenzt ist. Die Frage also, nicht die Antwort. Wie weit muss denn in regionalen Strukturen Flexibilitäten eingebaut sein, wenn eine solche Dominanz von Kurzfristigkeit uns gegenwärtig davon abhängt, eigentlich abhält, es eigentlich mittel- und langfristig notwendig auch tatsächlich auf den Weg zu bringen. Wie weit können wir, wie Karl Popper gesagt hätte, ein Piecemeal Engineering machen und von holistischen Überlegungen Abstand nehmen? Mir wäre schon daran interessiert, diesen Plan mal zu sehen. Das ist eine Konsequenz, wenn Sie mit mir mitgehen und sagen, wir leben in einer Situation der Diktats der Kurzfristigkeit und Sie können das bis in die Quartalsergebnisse von Unternehmen hineinsehen und Sie können das bis in die Externalisierung von aller Arten Kosten in die Zukunft sehen. Wir subventionieren alles, Worte, die wir hinreichend gut kennen, gehört zu jedem Vokabular eines ordentlichen Sportreporters, habe ich gerade gehört, musste mal gesagt haben. Also wir externalisieren und sind dann eigentlich bereits wieder unter dem Diktat der Kurzfristigkeit, kommt zur Alternativlosigkeit. Nur nebenbei, Sie erinnern sich, 2010 war alternativlos das Unwort des Jahres. Und das Zweite dabei war der Wutbürger. Du kannst dich eigentlich gar nicht wundern, wenn du immer hinkommst und sagst, es ist alternativlos, dass jemand fragt, ja, warum gehe ich denn wählen? Hat ja irgendwie einen Sinn dabei. Und da fragst du ja auch, wer macht denn was alternativlos? Wer macht denn etwas too big to fail? Wo kommt denn das her? Wie kriegen wir das wieder in den Griff? Denn wenn wir uns unter sowas stellen und ein nicht mehr amtierender deutscher Außenminister der Nachkriegszeit, habe ich aber schön verklausuliert gesagt, also Joschka Fischer, hat mal den schönen Satz gesagt, schön in Anführungsstriche, niemand kann gegen die Märkte Politik machen. Wie wollen wir denn eine solche regionale Transformation machen, wenn wir sagen, aber gegen die Märkte können wir keine Politik machen? Müssen wir die nicht irgendwo wieder mit einbinden können und zur politischen Gestaltung führen, wenn wir eine solche dramatische Transformationsaufgabe wie ein neues Erfinden des Ruhrgebietes in Angriff nehmen? Denn darum geht es. Es gibt kluge Ausführungen, Analysen. Wie kann eine Region sich wieder neu erfinden? Das ist eine tolle Aufgabe. Gibt es immer die klassischen Beispiele. Hier könnte man sich zum Beispiel neu erfinden, wenn es ein Glas Wasser gäbe. Das hätte wirklich was für sich. Ganz früher, als in Dortmund noch Bier gebraut wurde, da war noch was anderes. Aber ja gut. Aber in Essen wird noch Bier gebraut. Auch nicht mehr. Stauder, dachte ich. Ja, das ist... Meine Damen und Herren, das sagen Sie bitte niemand weiter, dass hier jemand in Frage gestellt hat, dass Stauder Bier braue. Das wäre schlecht. Ja. Ah ja, es ist.
Leider kein Bier.
Das merke ich, ja. Wissen Sie, ich bin nicht im Ruhrgebiet zu Hause, sondern in Ostwestfalen. Das sind so die Randgebiete, die in das Zentrum immer wieder mit hineinbringen. Bei denen müssten Sie die Frage nicht stellen. Ich ginge jetzt in Höxter, wo ich nebenbei Ehrenbürger bin. Kommen Sie mal besuchen, da gibt es auch dem nächsten Weltkulturerbe mit dem Westwerk des Klosters Corvey, 822. Tolle Sache, arbeiten wir dran. Wenn ich da jetzt wäre, ginge ich jetzt in meine Kneipe und da würde ich einen Pilz trinken. Deswegen dachte ich dann nur dran, Menschen leben ja aus Traditionen und aus ritualisierten Dingen. Bitte? Hier wird ein etwas wenig qualifizierter Zwischenruf eingebracht, der da sagt, doch bitte nicht vor 11. Sie glauben gar nicht, es gibt immer einen Platz auf der Erde, wo es schon 11 ist. Da musst du nur dran denken. Dass also zum Ernst der Sache zurück, meine Damen und Herren. Wo ich ja Mann sogar der Meinung bin, dass man das Ernsteste nur dann nachhaltig darstellen kann, wenn man es auch einmal wieder dazu bringt, dass jemand lacht. Sonst gehen Sie hinterher nach Hause und sind etwas betroffen und bedrückt. Das sollten Sie gar nicht sein. Aber wie kriegen wir eine solche Transformation in der Frage, wie weit ist die Fahrtabhängigkeit da? Wie kriegen wir die hin in einer Zeit, in der wir global einen deutlich weiteren Wachstum der Bevölkerung haben, indem wir aber regional, so auch bei uns, eine deutlich abnehmende Bevölkerung haben. Wir werden halt im Jahre 2050 in Deutschland in der Größenordnung von 12 Millionen Menschen weniger sein. Ich bringe jetzt mal ein Sie nicht so schmerzendes Beispiel, das sind die Einwohner vom Saarland, von Rheinland-Pfalz und Hessen zusammengenommen. Nicht, dass das dann leer wäre, ich habe das nur jetzt statistisch genommen. Die werden wir weniger. Also müssen wir uns doch in dieser Neuerfindung darum kümmern, zu sagen, wie stellen wir uns denn da auf? Wollen wir diejenigen sein, die bei einer insgesamt deutlich schrumpfenden Bevölkerung die Wachsenden sind? Ist die Tatsache, die Frage, wie viele Menschen hier leben, ein Ziel als solches? Oder ist es eine Ableitung von der Funktion, die wir für die Region haben? Das mögen unkonventionelle Fragen sein. Die kann man wahrscheinlich, wenn man hier ist, nicht stellen. Aber wenn man von Ostwestfalen kommt, kannst du die stellen. Denn dort sind sie schon sehr viel greifbarer. Ich habe die Freude gehabt, vor 2,5 Jahren ein neues Institut gründen zu müssen, dürfen oder sollen. Institut für Sustainable Development in Potsdam. Und wir haben dort eine Reihe von Workshops gemacht. Wir sind, weil wir etwas älter sind, die unser eins nicht so daran interessiert, dass alles in den Medien immer gleich morgen erscheint. Wir haben eine Reihe von Workshops gemacht unter dem Gesichtspunkt, wie geht denn das mit Schrumpfung und Entwicklung zusammen? Und wir haben jetzt im Dezember wieder so einen Workshop, der, wenn Sie so wollen, so ein Abschluss sein soll, unter dem Titel What about growth when everything is shrinking? Wie sehen wir denn das? Da kommen dann solche Fragen, ich habe eine davon, Pfadabhängigkeiten. Ist es möglich, eine intelligente Politik des Weniger zu haben? Als Ökonom habe ich extrem viel über Wachstumstheorien gehört. Über Schrumpfungstheorie nicht einen Satz. Ich sage nochmal, das ist nicht resignativ, sondern es ist die Frage, wie ich mit Fakten umgehe. Ich kann hingehen und sagen, ich sehe zwar, dass die Bevölkerung zurückgeht, aber nicht bei uns. Am Ende ist das ein Nullsummenspiel, wie jeder weiß. Und natürlich hat das dann sehr viel damit zu tun, was Frau Wiese von Ofen bereits gesagt hat. Offenbar haben wir einen globalen Trend zur Urbanität hin. Und ich sage bewusst zur Urbanität, nicht allein zur Stadt. Das ist ein großer Unterschied. Wir werden sehen, dass die traditionelle Unterscheidung zwischen Stadt und Land aufgehoben sein wird. Das heißt, wir werden in die Städte hinein, in die Agglomerationsgebiete hinein, ländliche Strukturen bekommen. Und ich frage mich, ist das eigentlich negativ? Wir haben einmal, als mein junger Bursche war, weiß ich, gab es solche Volkslieder, aus grauer Städte Mauern gesungen. Wir haben einmal die Idee des Stadtparks als eine soziale Überlegung, die Schrebergärten genau als Antwort darauf, dass die Menschen sich von der Natur entfernt haben, wieder eingeführt. Müssen wir nicht so etwas wie eine Perspektive gewinnen, wie wir die rückläufige Entwicklung zur Chance einer neuen regionalen Struktur machen? Und Sie werden sehen, dass wir auf dem ländlichen Raum, jedenfalls in Ländern wie in Deutschland, mit einer großen Nähe sehr viel stärker die städtischen Funktionen auch dort wieder haben werden, die ja dann auch noch elektronisch geliefert werden können. Wir werden eine Maßstabsverkleinerung von Infrastrukturen natürlich haben. Das sehen wir in den neuen Bundesländern heute schon sehr viel stärker. Ich bin Vorstandsvorsitzender einer Stiftung Schloss Ettersburg bis letzte Monat oder was gewesen. Muss ja irgendwann mal Schluss machen. Und da haben wir uns damit beschäftigt. Sie kriegen doch dort und nicht nur in den neuen Bundesländern, heute bereits Regionen, wo du das Abwasser eigentlich mit dem Taxi in die Kläranlage fahren wirst, als dass du diese Kanäle erhältst. Der Divisor für die Kosten wird immer kleiner. Und das ist auch wieder Grundrechenart. Da wird die Rechnung höher. Wie kriegen wir denn das in eine Veränderung hinein, wenn wir gleichzeitig wissen, dass gerade dort die Fixkosten sehr hoch sind und damit die Veränderungssperre groß ist? Je höher der Fixkostenanteil ist, habe ich gesagt, umso länger ist die Zeit, die du brauchst, um diese Strukturen wieder zu verändern. Ökonomie Teil 3 jetzt. Also ist das für mich schon mehr als nur die Frage, wen kriegen wir denn jetzt hier mit hinein? Ein weiterer Punkt, der auch schon mit angedeutet wurde. Offenbar ist es wohl so, dass wir, Lissabon hat das nochmal bestätigt, in so etwas wie eine Wissensdemokratie hineingegangen, Knowledge Democracy, sind in einem Bereich, wo wir stolz darauf sind und alles daran setzen müssen, dass immer mehr Menschen Wissende sind, die gleichzeitig aufgrund der elektronischen Medien viel mehr Zugang zu Informationen haben, was ja die Sache nicht erleichtert, sondern eher erschwert. Denn wir haben immer gesagt, es geht nicht um Daten, sondern um Informationen. Wir brauchen ja irgendwie sowas wie ein Segmentier- oder Sortiermechanismus, der bei uns ist, kognitive Dissonanz, ist hinreichend bekannt. Also, wenn wir das haben, müssen wir uns doch fragen, was ist denn die Konsequenz einer Wissensdemokratie für das Zusammenarbeiten von Politik, von Wirtschaft, von Zivilgesellschaft? Offenbar haben wir da massiv Neues zu denken. Auch dafür haben wir bei uns gearbeitet. Wir haben mal die zusammengerufen, die sich mit Mediationsverfahren beschäftigt haben. Also Frankfurter Flughafen, natürlich Stuttgart, Heiner Geißler und so ein paar andere. Überall die klare Aussage, eigentlich sind unsere Beteiligungsverfahren das Ergebnis der Vorzeit des Netzes und der Vorzeit des Wissensbürgers. Sie waren damals richtig, sie sind ja eigentlich Verkaufsinstrumente für eigentlich schon gefasste Entscheidungen. Und je mehr sich das rumspricht, umso weniger gehen die Leute dahin und hinterher sauer, was bei rausgekommen ist. Eigentlich auch ganz naheliegend, so sind wir nun mal. Und dann wird hinterher gesagt, ja, die hätten doch vorher und es doch alle Gerichtsprozesse. Ja, das ist ja wahr. Aber sie wollen die Menschen jetzt wohl offenbar in eine andere Ebene mit hineingebracht werden. Wie kriegen wir das denn hin? Sehen Sie, wenn ich mir so eine Vision vorstelle, wenn man sagt, das müsste hier mal die Bürgerregion werden. Und dass du dir dann die Gedanken darüber machst, was bedeutet denn das konkret? Wir sind halt auf dem guten Wege, über das Interdisziplinäre hinaus zum Transdisziplinären zu werden. Den Workshop, den wir damals gehalten haben, war unter der Überschrift Verändern durch Wissen und Wissen durch Veränderung. Das ist ein zirkulärer Prozess. Das ist nicht mehr eine Einbahnstraße. Und das ist extrem schwer, Wissenschaftlern zu verdeutlichen. Ich weiß, bei uns arbeitet Carlo Rubbia, Nobelpreisträger für Physik, auch noch 2 Jahre älter als ich. Dem ist es schwer zu erläutern, dass er eigentlich in die Entwicklung seiner physikalischen Forschung hinein die Zivilgesellschaft mit einnehmen müsste, damit wir am Ende eine Ergebnisstruktur haben, die auch dem entspricht, was Menschen erwarten. Wir sprechen viel über die Untersuchung von Umweltverträglichkeit. Hat irgendjemand schon mal angefangen, Demokratieverträglichkeiten frühzeitig in die Entwicklung von Politik einzubringen? Und am Ende ist das das Entscheidende. Sonst können wir uns nicht wundern, dass die Leute sagen, die nehmen uns ja gar nicht ernst, die machen doch. Ich bin deswegen nicht so ganz glücklich, wenn man hinkommt und sagt, wir machen ein Planungsbeschleunigungsgesetz. Dem steht eigentlich als keins Merkmal auf die Stirn geschrieben, dich wollen sie nicht hören. Ich würde es lieber umgekehrt sagen. Ein Beteiligungsintensivierungsgesetz, das wird am Ende dir auch Zeit sparen, um das ganz konkret zu sagen. Und wieder kommt dasselbe hinzu. Du kriegst das umso eher hin, je weniger du das auf Großstrukturen bringst, die hinterher in sie entschieden sind, nur extrem schwer zu modifizieren sind und wo der Einzelne gar nicht mehr weiß, was er damit machen soll. Ich erinnere mich mit großer Freude an die eine Begegnung, die ich als Umzugsbeauftragter und vor allen Dingen Beauftragter für den Ausgleich von Bonn nach dem Umzugsbeschluss gehabt habe. Da wurde ja auch beschlossen, es wird eine neue Bahn, Schnellbahn von Köln nach Frankfurt gebaut, oben durch den Westerwald und so. Alles Genehmigungsfragen, Anhörverfahren, war was für Genießer. Und ich bin dann auch das ein oder andere Mal hingegangen, nur um den Rückwirkung direkt zu erfahren. Und da war eine Veranstaltung, viel, viel Menschen da und ein bedeutender Vertreter der Deutschen Bahn AG mit viel Engagement hat dann alles erklärt, wie wichtig diese Bahnstrecke ist und wie zentral das ist. Und man käme nebenbei auch 12 Minuten früher in Frankfurt an als jetzt. Da erwartete er Beifall. Da stand aber hinten einer auf und sagte, und was mache ich dann 12 Minuten früher in Frankfurt? Das war so, als wenn du eine Nadel genommen hättest. Das war platt. Ich will nur sagen, wie die Erwartungsstrukturen sich auf einmal verschieben. Das eine war noch in der alten Denkweise richtig, logisch. Und das andere war der wissende Bürger, der sich diese Frage stellt. Das muss man, glaube ich, ernst nehmen. Also, wie weit wird das zu sowas wie einer Modellmöglichkeit einer bürgermitgestaltenden Region? Ein ganz schwieriges Thema, auch in der Konsequenz. Denn alle Bürgerbeteiligungen, ich mache das alte Wort nochmal, führen nie dazu, dass du eine andere Verantwortungsebene hast als den politischen Entscheidungsträger. Das ist ja der Gap. Den zu lösen ist wichtig, darauf eine Antwort zu finden. Wir sehen eine Tendenz, oder ich sehe zumindest eine gewisse Tendenz, die dahin führt, dass man sich an der einen oder anderen Stelle im politischen Bereich sogar ganz gerne hinter der bürgergeäußerten Meinung versteckt, weil man sonst eine kontroverse Entscheidung treffen müsste. Das ist Ablage von Verantwortung. Also nicht, dass ich meine, ich wäre hier irgendwo blauäugig und ich weiß, dass es auch Zeitgenossen gibt und sie sind nicht ganz rar. Die Beteiligung so verstehen, dass sie dann gelungen ist, wenn ihre Meinung realisiert wird. Alle fragen nach Koordinierung, aber keiner will koordiniert werden. Das ist das Aktivische und Passivische in dieser Entwicklung. Also nicht Verklärung, sondern Herausforderung. Wenn es so einfach wäre, hätten es andere schon gemacht. Aber sie sind da. Also, was wir da fragen ist, do we need a new understanding of participation and regional autonomy to politically shape these processes? Schon, ich hatte es im Englisch liegen und man übersetzt dann immer schlechter. Und wir sind ja unter uns. Gibt es diese Notwendigkeiten, Unterschiedlichkeiten, auch in Strukturen wieder aufzufangen? Gibt es sowas? Haben wir lange darüber nachgedacht, nicht wir, hat man in politischen Bereichen nach der Wiedervereinigung und vielen anderen Bereichen mehr. Allzu viel dabei herausgekommen ist eigentlich nicht. Aber ich halte das für richtig, genauso wie wir darüber nachdenken müssten, und da komme ich wieder auf die Einbindung auch bis ins Globale hinein, worüber wir nachdenken müssen, ob es denn richtig ist, dass wir sagen, Sustainable Development, nachhaltige Entwicklung. Oder ob wir nicht sagen müssten, nachhaltige Entwicklung gen. Gibt es nicht eine Mehrzahl davon? Wir haben das ein Jahr lang jetzt mal untersucht in Lateinamerika. Wir haben bisher alles, was wir gemacht haben, unter der selbstverständlichen Gewissheit gemacht, dass das Entwicklungsmodell, was wir uns in der Vergangenheit geleistet haben, das ist, was allen anderen auch geliefert zu werden hat. Und haben denen auch den Eindruck vermittelt, aller Welt, das ist das Ziel, was wir wollen, so zu sein wie die. Und urplötzlich kriegst du so etwas wie eine Renaissance des Regionalen. Urplötzlich ändert sich das. Und es kommt ein ganz anderes Selbstbewusstsein mitzutragen. Ich finde das eine unglaubliche Chance. Das können wir in unserem föderalen System, entschuldigen Sie bitte, genauso machen. Und dann wird sich sehr schnell auch die Frage, wie sind diese regionalen Grenzen abzustecken, als eine immer wieder neu zu denkende Frage erstellen. Ich habe mal meine bedeutsame wissenschaftliche Laufbahn im Zentralinstitut für Raumplanung an der Universität Münster begonnen und habe einen Lehrstuhl für Raumplanung, Raumordnung und Landesplanung an der Universität in Hannover gehabt. Und bei dieser Veranstaltung in Hannover, wo du ja Vorlesungen machen musst, war die erste Vorlesung mindestens ein Semester. Es kam dann noch eine Übung hinzu, also sagen wir mal zwei Minister, Abgrenzung der Region. Also wenn du mal nichts zu tun hast, gehen Sie daran. Viele wunderschöne Dissertationen entstanden. Ich kann es heute noch, der homogene Region, was halt hier der Fall ist. Oder ist es die funktionale Region, ist es die Nodalregion? Das Problem, was Sie haben, ist ja, dass Sie eigentlich eine homogene Region sind. Der Kollege hat gerade richtig gesagt, wäre die Kohle weiter im Süden oder Norden gewesen, wäre das so wie da. Also die Region wird gebildet durch ein Wirtschaftsgut. und die damit verbundene Herausarbeitung von bestimmten Mentalitäten von Menschen, die sich damit beschäftigen, weil sie unter Tage eine andere Mentalität entwickeln als über Tage. Also musst du doch dich fragen, ist in der Zukunft die Gegebenheiten für eine homogene Region noch da? Dahinter mache ich ein ganz großes Fragezeichen. Ganz großes Fragezeichen. Oder müssen wir nicht sehr viel stärker in funktionalen Kategorien denken, wenn wir die Regionen mit ins Blick nehmen? Gibt es solche Transformationsprozesse? Natürlich, immer wieder wird Pittsburgh genannt. Einmal vergleichbar, nicht in Größe, aber in Struktur mit dem, was wir hier zwischen Rhein und Ruhr erlebt haben. Sie ist auch nicht in eine neue Monostruktur hineingemündet, weil jeder weiß, das lernt uns auch die Natur, dass eigentlich das Kalamitätsrisiko drastisch ansteigt, je weniger Diversität du in der Struktur hast. Du kannst von einer Monostruktur eine gute Zeit lang hervorragend profitieren. Du musst nur wissen, das ist ein Risiko. Das geht in allen Bereichen. Das sehen jetzt unsere französischen Kollegen langsam ein. Du kannst ja möglicherweise relativ lange preiswert Energie mit Kernenergie erzeugen. Wenn aber 75-80%, das gehst du ein extremes Risiko ein, weil du diese Monostruktur nicht kurzfristig ändern kannst und bist abhängig von anderer Leuten Fehler oder Nichtfehlern. Deswegen ist Diversifizierung eine Grundvoraussetzung für Stabilität. Das geht meistens etwas langsamer. Aber was sagt die Natur? Die langsam wachsenden Bäume sind stabiler als die schnell wachsenden. Also zum Abschluss, meine Damen und Herren, wer glaubt, solche Neuerfindungen von Regionen, wenn ein kurzfristiger Prozess, auf dem man auf gesicherten Zusammenhängen der Vergangenheit aufbauen, nur die Linien verlängern kann, der wird sich sehr schnell sagen lassen müssen, dass das nicht der Fall ist. Kommen wir aus dieser Fahrtabhängigkeit raus und stellen wir das, was bisher unbefragt war, in Frage. Vielleicht geht es dann besser. Ich danke Ihnen sehr herzlich.